Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass wir auch heute Nachmittag nicht irgendwie zusammenkommen, sondern in deinem heiligen Namen, im Namen Jesu, in diesem Namen, in dem das Heil ist und der allein das Heil bringt, in den Namen, unter den sich einmal alle beugen werden, alle Knie beugen werden und bekennen werden, dass du der Herr bist. Und wir danken dir, dass du dich unserer erbarmt hast, dass du uns Gnade gegeben hast, dass wir unser Herz geöffnet haben für dich, dass wir dich erkennen durften. Ja, und noch mehr und mehr verlangend werden, noch tiefer hineinzukommen in diese wunderbare Gemeinschaft im Licht mit dir, in Christus, im Geist. Und dass wir hineingenommen sind in die Gemeinschaft, die du mit deinem Vater hast, der Vater mit dir, dass wir in dir verborgen sind und mit dir in Gott, dass wir hineingenommen sind in die innerste Gemeinschaft, dass wir Anteil haben an deinem Wesen, an deinem Leben und dass du uns kompatibel machen willst, auch in dieser Erdenzeit, für die Begegnung mit dir und das Leben bei dir. Und nun bitten wir dich, dass du auch diesen Nachmittag in deine Hand nimmst. Danken dir für unseren Bruder Martin Buchsteiner, dass du ihn wohlbehalten hierher gebracht hast. Danke, dass du auch durch ihn dein Wort sagen willst, dass auch er dich verherrlichen darf, deinen Jesusnamen groß machen darf. Danke für deine Treue. Danke, dass du so bist, wie du bist und dass auf dich Verlass ist. Gelobt sei dein Name. Amen. Ja, Martin Buchsteiner, darf ich dich bitten, Martin? So am Rande habe ich über Andreas mitbekommen. Es war und es ist so einiges, was zu erledigen war. Du wolltest eigentlich vorher kommen, aber dann hast du noch andere Termine gehabt. Du bist jetzt zum ersten Mal auf der Langensteinbacher Höhe. Nun sag uns mal ganz offen, was hast du so gedacht, als die Einladung von der Langensteinbacher Höhe gekommen ist und was hast du schon so alles gehört und was Gutes.
Ich habe schon viel von der Lahe gehört natürlich. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Es ist natürlich ein Vorrecht, in so einer wunderbaren Männerrunde dabei zu sein. Das motiviert mich allein schon natürlich, da herzufahren, 6 Stunden lang im Auto zu sitzen, um da mal bei so einer tollen Männergruppe dabei zu sein. Kann ich ja selber viel lernen. Ich lerne immer sehr viel auch, wenn ich unterwegs bin natürlich. Ich nehme immer ganz viel mit da. Allein schon viele schöne Begegnungen und ja, was habe ich alles gehört? Kann ich mir gar nicht mehr so erinnern, aber viele gute Dinge.
Ja. Du hast ja, wir haben ja schon einen Fürsprecher wahrscheinlich mit dem Kurt gehabt, dass ich ja schon ein bisschen informieren
kann. Ja, mit Kurt habe ich schon lange nicht mehr gesprochen. Muss ich 6 Stunden nach Deutschland fahren, er ist eigentlich nur 1,5 Stunden weg von mir. Aber da müssen wir nach Lahe fahren, dass wir uns wieder mal sehen nach langer Zeit.
Genau. Schön. Hans-Peter Reuer, dein Vorgänger in Schladming, dort von den Fackelträgern, war ja öfters hier. Und vielleicht hast du auch über ihn, als er noch da war, auch schon etwas gehört. Ja, also du bist Österreicher. Was bist du denn für ein Jahrgang und wo bist du in Österreich geboren?
Jahrgang 75, ganz wichtig. Und bin auch dort in Schladming geboren, wo die Arbeit auch ist, der Tauernhof. Also ich bin Eingeborener sozusagen dort und die Arbeit, meine Dienststelle ist eigentlich dort, wo ich schon immer zu Hause bin.
Ah, da bist du auf den Skiern geboren, oder? Fast. Im Rucksack am Berg oder wo?
Ja, genau.
Wunderbar, ja.
War mir zumindest wichtiger als Schule, von dem her, ja.
Ja, okay. Und jetzt, nicht alle wissen ja, was Fackelträger sind. Heute Morgen habe ich bei der Vorstellung unseres lieben Bruders Kurt Schneck gesagt, das wollen wir uns dann mal von dir ganz kurz und prägnant erklären lassen. Was sind denn die Fackelträger? Was muss man sich darunter vorstellen?
Kurt, du wüsste da wesentlich mehr als ich, weil er ja schon länger in dem ganzen Geschäft drinnen ist als ich. Aber Fackelträger ist eben eine Arbeit, eine überkonfessionelle, internationale Arbeit. Wir bieten sehr viel in vielen Zentren Bibelschule an, Kurzzeitbibelschulen oder auch längere, so 6 bis 9 Monate lange Bibelschulen in deutsch oder englischer Sprache, je nachdem, wo man ist. Es gibt ja die Fackelträger weltweit, könnte man sagen. Wir haben 25 Zentren mittlerweile, bald 26 weltweit verstreut. Und der Fokus ist, ich glaube, genau das, was Kurt wahrscheinlich vormittags auch schon erwähnt hat, dass wir auch den lebendigen, auferstandenen Herrn Jesus Christus Menschen lieb machen wollen. Das ist unser Anliegen, ob das jetzt durch Bibelschule ist, durch Bibellehre, ob das durch praktische Einsätze ist, durch die Gemeinschaft, durch das, was wir zum Beispiel am Tauernhof durch die Erlebnispädagogik machen. Wir machen am Tauernhof zum Beispiel viel mit Sport und Erlebnispädagogik. Also alles soll dazu dienen, dass man einfach den Auferstandenen wirklich Menschen auch lieb machen und auch gemeinsam an Glauben wachsen dürfen.
Und die Bewegung ist ja eng verbunden mit dem Namen Major Thomas, ein Brite, ein Großbritannier, also ein Engländer, wenn ich es richtig weiß. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, es wäre doch so, dass also auch das, die Leute, die diese Konferenzstätten leiten und die dort unterrichten, aber jedenfalls die hauptamtlich bei den Fackelträgern angestellt sind, zwar eine theologische Grundausbildung oder Ausbildung haben, aber nicht unbedingt das als Erstberuf haben oder Theologie studiert haben. Oder wie ist denn das? Und wie war es bei dir speziell?
So ist es. Nein, ich bin überhaupt kein Theologe eigentlich von dem her. Also ich habe weder Theologie studiert noch sonst was studiert. Ich bin eigentlich Handwerker vom Beruf, Schreiner, Tischler, sagt man bei uns. Und bin eigentlich dann damals vor 28 Jahren als Hausmeister auch zum Tauernhof gekommen. Ich war schon, Hans-Peter und ich kannten uns schon vorher, wir waren zusammen im selben Hauskreis. Und durch diese Verbindung und Freundschaft kam es dann, dass ich angefragt wurde, mal dort zum Tauernhof zu kommen. Und bin dort eingestiegen als Hausmeister und Skilehrer. Das war eigentlich meine Profession. Und bin dann halt in die Programme mit hineingenommen worden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Stärke der Fackelträger, dass es mehr auf die Berufung als Stück weit darauf ankommt, als jetzt unbedingt auf die Ausbildung. Wobei das natürlich schon wichtig auch war, auch in meinem Fall natürlich für das, was ich dort gemacht habe anfangs. Bin dann aber eigentlich Learning by Doing reingewachsen in die ganze Arbeit und habe das lieben gelernt, schätzen gelernt und durch die vielen Veränderungen und Herausforderungen durfte ich auch natürlich wachsen, in anderen Bereichen hineinwachsen und lernen. Und natürlich gibt es viele, die auch theologische Ausbildungen haben in den Fackelträgern, aber das war jetzt nicht immer der Fokus, war auch beim Major, beim Gründer nicht unbedingt der Fokus, aber natürlich die Bibel an sich zu studieren und Menschen lieb zu machen, das ist uns natürlich ein großes Anliegen.
Jetzt noch zum Schluss vielleicht, du hast gesagt Erlebnispädagogik, Hans-Peter Reuer hat schon mal auch davon berichtet, aber schon länger her, und Schladming, Tauernhof. Sag noch mal vielleicht ganz kurz, wer kann sich da anmelden, wer kommt da hin, wie läuft das? Das ist so ähnlich wie hier, dass man so Konferenzen unter einem bestimmten Thema hat oder mit bestimmten Schwerpunkten. Habt ihr eine Hausgemeinde, die fest bei euch ist und du bist noch der Pastor der Hausgemeinde? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Nein, es ist eigentlich ähnlich wie hier, außer dass wir keine Hausgemeinde haben. Das heißt, wir sind tatsächlich ausschließlich ein Freizeitenhaus mit Bibelschule. Jeder kann sich anmelden, jung oder alt. Es gibt verschiedene Programme, die wir anbieten. Für jeden Mann, jede Frau was dabei, jung oder alt, spielt in Wahrheit keine Rolle. Wenn man gerne draußen unterwegs ist oder wenn man mal so eine Bibelwoche mitmachen möchte, kann man gerne jederzeit dabei sein. In der Regel bieten wir so wochenlange Freizeiten an. Die gehen so von Sonntag bis Samstag. Und je nachdem, was man halt da mitmachen möchte, meldet man sich halt entsprechend zu den Programmen an. Und dann gibt es halt immer abends dann auch eine Bibelarbeit, ähnlich wie hier vielleicht auch. Das untertags sind wir meistens in den Bergen unterwegs, so wie jetzt im Winter. Gehen wir Skifahren oder Skitouren gehen oder Schneeschuhwandern, je nachdem. Und abends gibt es dann Bibelarbeit und das läuft so praktisch jeden Tag, den ganzen Winter über, Woche für Woche.
Ja, wunderbar. Herzlichen Dank. Wir werden ja auch noch ein bisschen mehr Einblick jetzt in dein Herz bekommen, wenn du uns die Bibelarbeit hältst. Allerletzte Frage. Du bist verheiratet.
So ist es.
Und hast auch Kinder?
Ja, wir haben schon zwei erwachsene Kinder und eine Enkeltochter mittlerweile noch.
Genau. Sehr schön. Also wunderbar. Herzlich willkommen und Gottes Segen für deinen Dienst, Martin.
Ja, ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite nochmal. Wie gesagt, schön mit euch mit dabei sein zu können. Am Abschluss eines intensiven Tages. Das ist ja schon für mich auch ein bisschen Herausforderung, oder? Oder für euch viel mehr. Wach zu bleiben, erst um die Zeit, wo man normalerweise Kaffee trinken geht. Aber ich hoffe, dass ihr noch ein paar Minuten geduldig seid mit mir und diese Abschlussveranstaltung noch mitnehmen möchtet und könnt. Es ist interessant, wenn zwei verschiedene oder mehrere verschiedene Referenten an so einem Tag tätig sind und verschiedene Themen unter Anführungszeichen vorbereiten. Wir haben uns ja nicht abgesprochen, sondern ich wurde nur gefragt, was würdest du gern machen? Dann habe ich etwas gesagt und jetzt komme ich drauf, dass der Kurt eigentlich schon alles gesagt hat, was ich sagen wollte. Insofern könnten wir das jetzt eigentlich abkürzen, aber jetzt habe ich schon was vorbereitet, jetzt nehme ich mal die Zeit und möchte vielleicht das, was ihr vielleicht schon gehört habt, nochmal von einem anderen Blickwinkel ein bisschen beleuchten. Selbstverständlich ist es uns wichtig, ist es mir wichtig, dass wir uns auf die Beziehung zu Jesus Christus konzentrieren. Ich glaube, dazu soll also ein Männertag auch sein, dass wir nach so einem Tag nach Hause gehen, dass ihr nach so einem Tag nach Hause geht und sagt, ich möchte wieder ganz neu oder ganz voller Feuer und Flamme mit Jesus unterwegs sein in meinem Alltag, wo immer mein Alltag oder wie auch mein Alltag ausschaut und gestaltet wird. Und darum habe ich bewusst auch nochmal den Titel gewählt, Sehnsucht nach Jesus. So soll jetzt einfach nochmal der Fokus auf diese Einheit liegen, weil ich denke, es geht ja nicht nur darum, und ich denke, wir wollen ja alle, dass Gott unsere Sehnsüchte stillt. Wir kommen ja oft zu so Männertagen oder zu Konferenzen oder Bibelschulen oder Gemeinschaften, Gottesdienste, was auch immer, weil wir natürlich auch wünschen, dass Gott unsere Sehnsüchte stillt. Und wir haben es ja immer wieder schon auch mit diesen Themen zu tun, dass wir, egal wie alt oder wie jung man ist, wir haben unsere Bedürfnisse, wir haben unsere Sehnsüchte. Und wir wissen, dass Gott der Ort ist, dass Jesus Christus die Person ist, die unsere Sehnsüchte auch stillen möchte und das auch tut. Vielleicht nicht immer so, wie wir uns das wünschen, aber die Bibel lädt uns auch natürlich dazu ein, auch mit unseren Bedürfnissen, mit unseren Sehnsüchten, mit unseren Nöten immer wieder auch ganz bewusst zu Jesus zu kommen. Ich möchte aber heute nicht von dieser Seite kommen, sondern genau von der anderen Seite kommen. Und ich frage mich, wie schaut's überhaupt mit unserer Sehnsucht zu Gott aus? Natürlich wollen wir, dass Gott unsere Sehnsüchte stillt, aber haben wir auch eine Sehnsucht, wirklich mit Gott unterwegs zu sein? Haben wir wirklich dieses Verlangen und diese Sehnsucht, wirklich jeden Tag ganz bewusst in die Gegenwart Jesus Christus zu kommen? Und nicht nur von ihm etwas zu erwarten, sondern einfach nur um der Gemeinschaft willen, Zeit mit Gott zu verbringen. Und ich möchte uns aus dem Psalm 27 diese Verse vorlesen, einfach nur die ersten 4 Verse aus Psalm 27, eben auch im Psalm Davids, wo David eigentlich wie so oft wieder in einer Situation ist, wo dass die Umstände und das Umfeld alles andere als angenehm ist. Es gibt Menschen, die nach seinem Leben trachten. Es gibt schwierige Situationen, die er zu bewältigen hat. Er weiß nicht, wie es weitergeht in der Zukunft. Er kann nicht voraussehen, ob er noch lange leben wird oder nicht. Und er ist in einer Situation, die schwierig ist. Er ist in Bedrängnis. Und es ist ja oft in der Bedrängnis, was immer unsere Bedrängnis auch sein mag, dass wir nach Gott rausrufen und dass wir wünschen, dass Gott in unserem Leben eingreift und unsere Sehnsüchte oder unsere Bedürfnisse oder unsere Umstände entsprechend so gestaltet, dass wir wieder gut weitergehen können. Und so kommt David vor Gott und sagt, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Angst war scheinbar ein Thema, das David beschäftigt hat. Aber er weiß und er ruft es immer wieder heraus, wenn Gott mein Licht und mein Heil ist, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr beschützt mich vor Gefahr, vor wem sollte ich erschrecken? Wir kennen auch als Männer diesen Schrecken des Lebens manchmal. Es gibt viele Situationen in unserem Leben, da erschrecken wir, weil etwas Unerwartetes eingetroffen ist, weil plötzlich eine Diagnose über uns gekommen ist oder eine Situation aufgetreten ist, die uns in Schrecken versetzt und in Ängste versetzt. David kennt diesen Schrecken.
Aber er sagt, der Herr beschützt mich vor Gefahren, vor wem sollte ich erschrecken? Wenn böse Menschen kommen, um mich zu vernichten, wenn meine Feinde und Verfolger mich angreifen, dann werden sie stolpern und stürzen. Ein mächtiges Heer umzingelt mich, dennoch fürchte ich mich nicht. Auch wenn sie mich angreifen, bleibe ich voller Zuversicht. Und dann sagt er, man würde fast meinen, völlig aus dem Kontext heraus, spricht er ein Gebet oder drückt er seine Sehnsucht aus in dieser Not, in der er steht und sagt, eine einzige Bitte habe ich an den Herrn. Ich sehne mich danach, solange ich lebe, im Haus des Herrn zu sein, um seine Freundlichkeit zu sehen und in seinem Tempel still zu sein. Ich glaube, wenn es eines gibt, was wir uns in dieser Zeit, in der wir uns befinden, global gesehen, politisch gesehen, vielleicht aus persönlichen Gründen gesehen, wenn es eines gibt, was wir uns doch wünschen in unserer Gesellschaft, ist, dass wir zur Ruhe kommen, dass die Welt zur Ruhe kommt, dass die Gesellschaft zur Ruhe kommt, aber auch, dass wir persönlich zur Ruhe kommen können. Das ist gar nicht so einfach. Wenn man hinausschaut in die Welt, aber vielleicht braucht man gar nicht so weit hinausschauen in die Welt, aber wir merken, es gibt Umstände in unserem Leben, in unserer Zeit, da fällt es uns schwer, still zu sein. Da fällt es uns schwer, zur Ruhe zu kommen. In einer österreichischen Tageszeitung wurde am 25. Dezember vom letzten Jahr ein Artikel veröffentlicht mit der Überschrift »Ein Plädoyer für die Zuversicht«. Es ist ja interessant, egal wo man hinkommt, ich bin ja auch immer wieder unterwegs in verschiedenen Gemeinden oder Veranstaltungen, um zu predigen und verkündigen. Und das Thema, das uns in den letzten paar Jahren beschäftigt, und das treffe ich überall an, ist das Thema der Hoffnung und der Zuversicht. Das beschäftigt uns in den letzten paar Jahren und das aus legitimen Gründen. Und da heißt es mit der Überschrift »Ein Plädoyer für die Zuversicht« folgendes. Gründe zu finden steht in diesem Artikel, warum die Welt schlecht ist, ist derzeit nicht schwer. In der Ukraine und im Nahen Osten toben blutige Kriege. In den USA wurde kürzlich ein Sexist, Rechtspopulist und verurteilte Straftäter, der es mit der Wahrheit alles andere als genau nimmt, in das wichtigste politische Amt gewählt. Und neue Studien legen nahe, dass einige Gebiete der Erde bis 2060 sogar um 3 Grad heißer werden könnten. Diese kurze Liste zeigt schon, die Welt ist recht düster. Kein Wunder also, dass viele Menschen nicht gerade positiv in die Zukunft blicken, wie Meinungsumfragen regelmäßig offenbaren. Bereits unter jungen Menschen greift die Perspektivlosigkeit um sich. Kaum jemand glaubt mehr, dass es ihm einmal besser gehen wird als seinen Eltern. Die Zuversicht ist in der Krise, so heißt es dort in diesem Artikel vom Standard, so heißt diese Zeitung. Die Zuversicht ist in der Krise. Möglicherweise können wir uns damit ein bisschen identifizieren. Möglicherweise, wenn wir ganz ehrlich sind, leidet auch unsere persönliche Zuversicht etwas angesichts der globalen Umstände. Aber vielleicht brauchen wir gar nicht so aus dem Fenster hinauszuschauen oder den Fernseher anmachen oder die Tageszeitungen lesen. Vielleicht reicht es ja, wenn wir innerhalb der eigenen 4 Wände mal die Situationen ganz ehrlich und offen betrachten und merken, es gibt auch in unserem eigenen Leben genug Gründe, die uns dazu vielleicht veranlassen mag, die Zuversicht an den Nagel zu hängen. Viele fragen sich, werde ich in den nächsten 1-2 Jahren noch eine Arbeit haben? Das ist eine reelle Angst, die viele beschäftigt. Wird die Krebstherapie anschlagen oder vieles vielleicht sogar noch schlimmer machen? Wird sich meine Ehepartnerin von mir tatsächlich scheiden lassen oder war das nur eine Drohung? Haben unsere Kinder, die Kinder dieser Welt, noch eine lohnenswerte Zukunft? Oder müssen wir uns Sorgen darüber machen, dass es überhaupt noch eine Zukunft für sie gibt? Das Institut für Demoskopie unten in Konstanz, Allensbach, stellt den Deutschen, so heißt es in diesem Artikel, seit 1963 regelmäßig diese Frage. Würden Sie sagen, wir leben heute alles in allem in einer glücklichen Zeit, oder haben Sie das Gefühl, dass wir ziemliche schwierige Zeiten durchmachen? Und aktuell empfinden nur 16% die Zeitläufe als glücklich, aber 72% als schwierig. Und dann sagen Sie, das ist ein Absturz auf den schlechtesten Wert, der je gemessen wurde. Noch länger fragt Allensbach, ob die Deutschen mit Hoffnung auf das Neujahr schauen. Und aktuell sagen das von sich nur 28%. Das ist der niedrigste Wert, sagen sie, seit 1950. Es ist interessant, wenn man bedenkt, dass wir in einer Zeit leben, wo es uns eigentlich gut geht, wo wir scheinbar so fortgeschritten sind, wo wir scheinbar so viele Möglichkeiten haben, wo uns scheinbar die Welt offen steht für so vieles, trotzdem immer weniger Menschen zuversichtlich in die Zukunft schauen. Wir merken, es liegt eine gewisse Spannung in der Luft, wenn man das einmal so sagen darf. Und die Frage, die ich mir persönlich stelle, die Frage, die ich uns stelle, ist natürlich, wie gehen wir mit dieser Spannung um? Wie gehen wir mit dieser Perspektive um? Und wie gehen wir mit Situationen in unserem Leben um, wo wir merken, auch in unserem eigenen Umfeld zu Hause, ist es manchmal so, dass uns die Zuversicht manchmal abhanden kommt? Und wie beeinflussen diese Spannungen unseren Glauben an Gott? Herausforderungen, Spannungen, Situationen, die uns ja nicht nur herausfordern, sondern wirklich auch manchmal in die Krise versetzen, bringen oder bewirken ja in der Regel zwei mögliche Reaktionen, sage ich jetzt mal, wenn man so runterbrechen möchte auf zwei. Entweder diese Situationen oder Umstände bringen uns näher zu Gott. Wir haben es heute im Interview schon gehört. Oder sie stehen zwischen mir und Gott. Letztendlich, gerade als Christen, aber manchmal auch als Nichtchristen, bewirkt es ja entweder das eine oder andere. Wenn etwas auf uns einprasselt, das wir nicht verstehen können, mit dem wir nicht zurechtkommen, wo wir Gott nicht erklären können, wo wir keine Antworten bekommen. David war ja selber auch immer wieder in einer Situation, wo er keine Antwort bekommen hat von Gott. Braucht man eh nur Psalm 22 lesen oder Psalm 19 oder andere Psalmen, wo er rausruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so weit weg von mir? Warum antwortest du nicht? Ich schlafe nicht, ich höre nichts von dir. David kennt diese Momente, wo Gott einfach schweigt. Und wir kennen diese Momente auch, wo Gott manchmal einfach schweigt. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie man darauf reagiert und ob mich jetzt dieses Schweigen oder diese Situation jetzt näher zu Gott hinbringt oder ob diese Situation, diese Umstände eventuell sogar zwischen mir und Gott stehen und mich letztendlich von Gott mehr und mehr entfernt. Herausforderungen stehen zwischen Gott und uns. Oder eben, sie bringen uns näher zu Gott hin. Ob jetzt das eine oder andere passiert, hängt auch ein bisschen damit zusammen, welches Glaubensbild wir haben, welches Gottverständnis wir vielleicht haben auch. Wir haben ja alle so unsere eigene Theologie, wenn ich das jetzt mal so grob ausdrücken darf. Wir haben ja alle so ein bisschen unser Verständnis über Gott und wie Gott funktionieren soll in unserem Leben. Das heißt, Manchmal ist es ja so, dass wir meinen, jetzt, wenn wir, weil wir mit Gott unterwegs sind, weil wir unser Leben Gott anvertraut haben, jetzt muss Gott ja in unserem Leben funktionieren. Ich glaube, also muss Gott. Ich bete, also wird Gott das und das tun. Dieses Verständnis haben ja viele Christen. Das heißt, manchmal, ich würde es mal so nennen, leben wir als Christen mit Gott mehr in einer Zweckgemeinschaft als in einer Liebesbeziehung. Und eine Zweckgemeinschaft ist es dann, wenn wir meinen, jetzt bin ich mit Gott unterwegs und ich vertraue ihm mein Leben an und vertraue ihm all meine Probleme an und jetzt muss Gott eingreifen, weil ich vertraue ihm ja mein Leben an und jetzt muss Gott etwas bewirken, damit ich auch weiterhin ihm mein Leben anvertrauen kann. Das würde ich sagen, ist eigentlich eine Zweckgemeinschaft. Die Wirtschaft ist eigentlich so aufgebaut, das kennen wir natürlich alle. Ich tue was für meinen Chef, der Chef gibt mir was dafür, hoffentlich am Ende des Monats. Und dann tue ich wieder was für den Betrieb und dann tut der Betrieb wieder was für mich. Und so funktioniert die Zweckgemeinschaft in einer Art, dass das eine nicht unter dem anderen funktioniert. Der eine tut was für den anderen und dann bekommt man wieder was dafür und so weiter und so fort. Wir kennen das, wir leben das ständig, wir erfahren das ständig und manchmal leben wir auch mit Gott so. Eine Liebesbeziehung hingegen bedeutet ja etwas ganz anderes. Eine Liebesbeziehung heißt ja eigentlich, ich suche die Gemeinschaft mit meinem Gegenüber, ohne dass ich dabei oder daraus etwas unbedingt erwarte. Ich suche die Zweisamkeit, ich suche die Gemeinschaft, einfach um der Gemeinschaft willen. Wenn eine Freundschaft unter Kollegen, Freundschaft in der Familie oder Ehepartner oder was auch immer, nur daraus bestehen würde, dass ich diese Freundschaft pflege und hege oder eine Ehe, eine Beziehung pflege und hege, in der Hoffnung, dass mein Gegenüber etwas für mich tut. Das wäre keine gute Ehe, sage ich mal so. Ja, wenn ich jetzt nach fast 29 Jahren mit meiner Frau nur deshalb Gemeinschaft suche, damit sie etwas für mich tut, das wäre eine sehr traurige Beziehung, sage ich jetzt mal. Das wäre keine wirkliche Ehe, das wäre keine wirkliche Freundschaft, das wäre mehr eine Zweckgemeinschaft als eine Liebesbeziehung. Aber mit Gott ist es manchmal ähnlich. Und ob man jetzt mit Gott eine Zweckgemeinschaft lebt oder eine Liebesbeziehung, das kristallisiert sich sehr häufig heraus, wenn man unser eigenes Gebetsleben so ein bisschen beobachtet. Das habe ich mal vor einer gewissen Zeit gemacht, weil ich selber für mich mal reflektiert habe und gefragt habe, warum suche ich eigentlich die Gemeinschaft mit Gott? Welche Art Beziehung lebe ich eigentlich mit Gott? Und da habe ich gemerkt, wenn ich so auf mein Gebetsleben reflektiert habe, was ich eigentlich immer so bete. Und in dieser Kommunikation, in diesem Gebetsleben hat sich offenbart oder offenbart sich sehr häufig, welche Art Beziehung ich mit meinem Herrn Jesus lebe. Und wenn ich so zurückschaue, dann merke ich, die meisten meiner Gebete hatten damit zu tun, dass Gott meine Lebensumstände entsprechend so ändern soll und mein Leben lebenswerter gestalten soll, damit es mir leichter fällt, durch das Leben zu gehen und leichter fällt, diesem meinen Gott zu vertrauen. Nur wenige Gebete hatten damit zu tun, dass Gott mein Herz verändert. Sprich, sehr häufig bete ich dafür, dass Gott mein Leben lebenswerter macht, aber nicht so oft bete ich dafür, dass er mich und mein Herz liebenswerter macht. Ich bete dafür, dass Gott meine Umstände entsprechend verbessert, damit es mir leichter fällt, durch das Leben zu gehen. Aber wie oft bete ich und sage, Gott, ändere du mein Herz, damit ich lerne, mit den Umständen richtig umzugehen. Oder mit den Menschen, die du mir in den Weg stehst, richtig umzugehen. Und da habe ich gemerkt, sehr oft lebe ich mit Gott eher in einer Zweckgemeinschaft als in einer Liebesbeziehung. Weil ich ständig erwarte, dass Gott mein Leben lebenswerter macht, anstatt dass er mich und mein Herz liebenswerter macht und mich zu dem Menschen gestaltet, den er gestalten möchte. Ein Mensch nach dem Herzen Gottes. David ist mir hier ein großes Vorbild in diesem Psalm und gleichzeitig eine große Herausforderung. David hätte allen Grund gehabt, Gott zu bitten, dass er ihm das Leben erleichtern würde. Gott darum zu bitten, dass er sein Leben lebenswerter gestalten würde, weil er doch ein Großteil seines Lebens ständig in Bedrängnis und immer wieder großen Gefahren ausgesetzt. Aber stattdessen betet er inmitten dieser Bedrängung, wo er sagt, eine einzige Bitte habe ich an den Herrn, ich sehne mich danach, solange ich lebe, im Haus des Herrn zu sein, um seine Freundlichkeit zu sehen und in seinem Tempel still zu werden. Still zu werden. Das alleine hat mich schon fasziniert. Ich habe immer geglaubt, dass ich nur dann still werden kann, ruhig werden kann, wenn Gott die Lebensumstände entsprechend so gestaltet, dass ich einfach zur Ruhe kommen kann. Dass ich nicht gestresst bin, dass ich keine Ängste und keine Sorgen haben muss, weil das Leben einfach rund läuft, weil es einfach passt, wie man so schön in Österreich sagt. Es passt einfach. Gell? Und wenn es passt, dann passt es. Und dann kann ich still sein, dann kann ich ruhig sein. Aber oft passt es eben nicht. Und trotzdem fordert uns die Schrift auf, bei Gott zur Ruhe zu kommen. Und ich musste erkennen und musste es immer wieder erkennen, dass ich Stillsein, dass Stillsein nicht in den Umständen liegt, sondern in der Gegenwart unseres Herrn Jesus Christus. Das Stillsein und das zur Ruhe kommen liegt nicht in den Umständen, sondern in der Gemeinschaft unseres auferstandenen Herrn Jesus Christus. Und das darf ich immer wieder lernen. Gerade dann, wenn eben die Umstände alles andere sind, als dass ich darin zur Ruhe kommen könnte. Ich sehne mich danach, solange ich lebe, im Haus des Herrn zu sein. In seinem Tempel still zu werden. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie schaut es aus mit dieser Sehnsucht, bei Gott wirklich zur Ruhe zu kommen? Ich muss ja gestehen, ich bin ja auch eher vom Typ her so, ich bin gerne beschäftigt. Und es fällt mir gar nicht leicht, zur Ruhe zu kommen. Zum Leid meiner Frau. Meine Frau ist da eher ein bisschen anders gebohlt, sie genießt es mal, so ein paar Stunden einfach auf der Couch zu liegen, ein Buch zu lesen oder einfach nur da zu sitzen und reden und zuzuhören. Ich werde da meistens ein bisschen zappelig, gerade wenn das Wetter schön ist und ich denke mir, eigentlich könnte jetzt am Berg sein oder könnte eine schöne Skitour machen oder wandern gehen oder sonst was tun. Da tue ich mir manchmal ganz ehrlich ein bisschen schwer, aber so sind wir halt ein bisschen unterschiedlich. Aber umso mehr muss ich zum Beispiel lernen, was es heißt, in der Gegenwart Gottes still zu werden. Aber da merke ich, manchmal fehlt mir etwas. Und das, was mir fehlt, ist eigentlich diese Sehnsucht nach Jesus. Diese Sehnsucht nach Jesus. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit dieser Sehnsucht. Ja, wir alle haben Sehnsucht, dass Gott unsere Umstände verbessert. Aber haben wir auch wirklich Sehnsucht, einfach nur zu Gott hinzukommen? Haben wir diese Sehnsucht, einfach nur in der Gegenwart Jesus zu sein? Und mir gefällt dieses Bild immer wieder, und da muss ich immer wieder daran denken, als Jesus zu Besuch zu Maria und zu Martha kommt. Wir lesen das in Lukas Kapitel 10, und wir kennen diese Geschichte, glaube ich, wo Jesus zu Besuch kommt und dann Martha einfach so beschäftigt ist für Jesus. Ich bin ja auch gerne beschäftigt für Jesus. Das bringt allein schon meinen Beruf mit, dass man für Jesus beschäftigt ist. Du musst die Freizeiten planen. Du musst das Programm ausarbeiten. Du darfst mit den Gästen unterwegs sein. Man darf mit den Gästen in den Bergen unterwegs sein. Man plant und bereitet Bibelarbeiten vor. Dann plant man das Nächste. Und alles gute Dinge, alles für Jesus. Und ich liebe es, beschäftigt zu sein für Jesus. So wie die Martha auch. Martha war beschäftigt mit lauter guten Dingen für Jesus. Kommt Jesus jetzt schon zu Besuch, da muss ja alles in Ordnung sein. Das Haus muss geputzt sein, der Kuchen muss fertig sein, der Kaffee muss gekocht werden, der Tisch muss gedeckt sein und. Alles gute Dinge. Und dann beschwert sie sich noch bei Jesus, dass ihre Schwester Maria einfach nur da sitzt bei Jesus und nichts tut. Ja, da muss ich wieder an meine Frau denken. Die sitzt da manchmal nur da gefühlt und tut nichts, wenn wir eigentlich, versteht das nicht falsch, wenn wir eigentlich genauso gut eine Skitour gehen könnten. Ja, also sie arbeitet härter als ich, so ist es nicht. Sie hat viel mehr Jobs als ich. Sie ist selbstständig, dann arbeitet sie am Dauernhof, dann hat sie zwei Töchter, ich auch übrigens, und eine Enkeltochter. Und. Also sie hat viel mehr Hüte, die sie trägt, als ich. Aber manchmal, wenn wir so einen Tag haben, so Beispiel einen Sonntag oder was auch immer, wo wir mal Zeit hätten, mal für uns was zu tun, genießt sie es einfach mal, nichts zu tun. Dann denke ich mir, das kann doch nicht sein. Wir könnten doch jetzt eine Wanderung machen oder sonst was Tolles unternehmen. Aber da finde ich mich in dieser Geschichte wieder. Und nachdem sich die Martha beschwert bei Jesus, sagt er ja nur kurz und bündig: Meine liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Kennt ihr das? Ich kenne das auch. Man sorgt sich oft um so viele Kleinigkeiten. Das sind alles gute Dinge, alles wichtige, geistliche Dinge, weil wir tun es ja für Jesus. Aber dann sagt er, im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig. Und ohne es wirklich zu erklären, was das Wichtige ist, sagt er, die Maria hat das Richtige erwählt. Und das kann ja nicht genommen werden. Und da frage ich mich, ja, was ist diese eine Sache, die man der Maria nicht nehmen konnte? Was war das einzig Wichtige, das man ihr nicht nehmen konnte? Und die Antwort ist ganz einfach, das Nichtstun. Sie hat nichts getan, außer die Gemeinschaft mit Jesus genossen. Und das konnte ihr niemand nehmen. Meine Frau und ich wurden mal nach einem Seminar gefragt, wo wir teilgenommen haben, was macht ihr beide eigentlich so an einem Tag, wenn ihr mal nichts tut? Ja, komische Frage, habe ich mir gedacht. Wusste ich überhaupt nicht, was anfangen damit mit so einer Frage, was macht ihr, wenn ihr nichts tut? Aber ich wusste natürlich in dem Moment nicht, worauf diese Frage hinauszielen sollte und habe dann gesagt, ja, normalerweise, wenn wir nichts tun, an einem Wochenende, wenn ich mal frei habe, dann gehe ich in der Früh, so um 5:30 Uhr früh mal den Berg hoch, einfach mal rauszukommen, dann komme ich nach Hause, dann hole ich beim Bäcker ein paar Brötchen, dann zwischenzeitlich ist dann meine Frau auch wach, dann frühstücken wir gemeinsam, dann gehen wir gemeinsam Gottesdienst, dann treffen wir uns noch mit Freunden, nachmittags gehen wir spazieren oder spielen noch mit unseren Kindern und so weiter, abends machen wir dann meistens noch irgendein Kino oder sonst irgendwas und so ist eigentlich der Tag voll mit lauter Dingen, eigentlich mit nichts tun. Okay, also ist ein typischer Tag, wo wir mal nichts tun. Okay. Und habe dann gemerkt, so beim Überlegen, dass es gar nicht einfach ist, einfach mal nichts zu tun. Für mich zumindest nicht. Weil man immer beschäftigt ist mit lauter guten Dingen. Und vor allem, wenn man den Drang hat, auch als Christ, ständig mehr und größere und geistlichere Erfahrungen zu machen, fällt es uns schwer, mal einfach still zu sein, einfach mal zu ruhen in der Gemeinschaft Gottes. Im Psalm 42, Vers 2, da drückt der Psalmist das so schön aus, wie der Hirsch nach Wasser dürstet, so sehne ich mich nach dir, mein Gott. Hier kommt wieder diese Sehnsucht hervor. Da frage ich mich, wann war ich das letzte Mal so richtig durstig nach Gott? Und mir fällt es ja manchmal gar nicht auf, vor lauter Beschäftigtsein, dass ich eigentlich gar nicht so richtig eine Sehnsucht habe nach Gott. Ich habe mal, wo unsere Kinder noch klein waren, unsere jüngere Tochter, da war sie ziemlich klein, die war immer schon so ein Tierfan, sie liebte Tiere immer. Wir hatten auch all Mögliches an Tieren, von Hund bis Katze, über Hasen und Vögel und alles Mögliche, was kreucht und fleucht. Und einmal hatten wir auch so ein Thema über afrikanische Tiere und sie wollte wissen, was Gnus sind. Gnus. Ich wusste auch nicht, wie man das am besten erklärt. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, schauen wir mal auf YouTube, schauen wir mal im Internet und schauen mal nach, was Gnus sind. Das war schon mal der erste Fehler, dass man einfach ein Video anschaut, das man vorher nicht geschaut hat und das dann seiner kleinen Tochter zeigt. Weil in dem Video war es dann so, man hat dann gesehen, wo eine Herde von Tausenden von Gnus durch die Wüste gezogen ist, in Afrika. Und der Sprecher hat das so erklärt, die sind tagelang schon ohne Wasser in Afrika in der Wüste unterwegs, die halten auch ziemlich lang ohne Wasser aus. Und dann hat man gesehen, wo sie zu einem Fluss kamen und dann stürzten sie alle, so hunderte, tausende Gnus runter ins Wasser, um zu trinken, weil sie ja schon tagelang oder vielleicht sogar wochenlang nichts mehr zu trinken hatten. Und als sie dann so reinströmten ins Wasser, Afrika, Wasser, Krokodile, hätte ich daran denken sollen, bevor ich meiner Tochter das Video gezeigt habe. Wie gesagt, sie liebt Tiere, was sie aber nicht ausstehen kann, ist, wenn ein Tier das andere frisst. Das mag sie dann nicht so. Aber es dauerte natürlich da nicht lange, als das erste Krokodil rausgeschossen kam aus dem dreckigen Wasser, das erste Gnu beim Hals packte, reinzog und weg war es. Und da hat man gesehen, dass alle anderen Gnus rausgesprungen sind aus dem Wasser, aber zu meinem Erstaunen es nicht lange gedauert hat, dass alle wieder rein sind ins Wasser, um weiter zu trinken. Dann kam das nächste Krokodil, das nächste Gnu war verschwunden, alle sind wieder raus, kurze Zeit wieder rein. Das nächste Krokodil kam und so ging es die ganze Zeit dorthin. Irgendwann musste ich dann abdrehen, aber ich war fasziniert von diesem Drang, von diesem Lebensmut oder Übermut, wie immer man das ausdrücken mag, von diesen Tieren, von diesen Kühen, von diesen Gnus, immer wieder in dieses Wasser hineinzugehen, obwohl sie wussten, da drinnen lauert der Tod. Aber sie hatten so einen Durst, sie hatten so einen Drang nach diesem Wasser, dass selbst eine lebensbedrohliche Situation sie nicht davon abgehalten haben, dieses Wasser zu trinken. Und das hat mich fasziniert. Und ich habe mich gefragt, wie steht es da mit mir in meinem Glauben an Gott? Was bin ich bereit aufzugeben? Was bin ich bereit hinzugeben? Was bin ich bereit loszulassen? Einfach nur, um an die Quelle des Wassers zu kommen, um bei Jesus zur Ruhe zu kommen. Das Gefühl von Durst, von echten Durst, das kennen viele von uns gar nicht so. Ich kenne es, ich habe es hin und wieder mal kennengelernt. Ich bin mal auf einen Berg gegangen mit einem Freund, wo wir gesagt haben, wir steigen auf den Berg hoch, 1700 Höhenmeter waren zu erklimmen, haben gedacht, das haben wir ja gleich, ein paar Stunden sind wir wieder zurück. War dann nicht so, ich habe dann nur so eine kleine Wasserflasche mitgenommen, weil in der Regel trinke ich nicht sehr viel am Berg. Und es hat dann länger gedauert, wie gedacht. Wir sind losgezogen um 6 Uhr früh. Mein Freund war jetzt dann nicht ganz so fit, wie ich mir gedacht oder erhofft habe. Es hat schon ein bisschen länger gedauert. Und unterwegs kam uns jemand entgegen, die war mit einem Bergführer unterwegs. Aber der Bergführer, der konnte nicht mehr. Er musste umdrehen, er hatte gesundheitliche Probleme. Dann hat sie gefragt, ob sie mit uns mitgehen kann. Dann habe ich gedacht, ja, natürlich kann sie mit uns mitgehen. Und dann waren wir nicht mehr zu zweit, sondern plötzlich zu dritt. Dann sind wir weitergegangen, wir wurden immer langsamer, dann sind wir wieder auf eine Person gestoßen, dann kannte der wieder die und die haben wieder gut geplaudert und er war auch alleine unterwegs, ob er mit uns mitgehen kann. Ja, selbstverständlich kann er mit uns, jetzt waren wir plötzlich schon zu viert und je mehr Personen du bist, desto langsamer wird es. Wir haben ewig gebraucht, meine Wasserflasche war schon am Drittel des Weges leer Und als wir dann oben angekommen sind, Stunden später, habe ich zum ersten Mal erfahren, was echter Durst wirklich bedeutet. Ich war völlig ausgetrocknet, es war der heißeste Tag vom Sommer. Und dann diese Frau, die wir mitgenommen haben, das war ihr Geburtstagsgeschenk zum 50. Geburtstag. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht. Aber oben am Gipfel hat sie dann eine Sektflasche ausgepackt. Und dann habe ich gedacht, endlich bekomme ich was zu trinken. Ich war so durstig. Wenn ich die Flasche in die Hand bekomme, die gebe ich nicht mehr her. Bevor sie die Flasche aufgemacht hat, kam von der anderen Seite vom Berg eine Gruppe von Leuten herauf, die kannte die auch wieder. Und plötzlich waren da 15 Leute herum und alle mussten von ihrem Champagner kosten. Dann habe ich gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Die nächste Hütte war erst wieder ganz unten im Tal. Ich kann euch sagen, ich war in meinem Leben noch nie so durstig wie auf diesem Berg. Aber es hat mir wieder gezeigt, was es heißt, wirklich durstig zu sein. Wir kennen das ja kaum noch. Wenn ich auf der Autofahrt hierher durstig werde, dann bleibe ich halt irgendwo bei einer Raststätte stehen, gibt immer irgendwo was zu trinken. Oder wenn du sonst irgendwie Appetit auf irgendwas hast, wir haben ja in unseren Breiten zumindest immer das Vorrecht, jedes Bedürfnis beinahe kostenlos zu jeder Zeit zu stillen. Egal welches Bedürfnis das ist, du brauchst entweder nur den Computer anmachen, den Fernseher, du brauchst nur auszugehen, du brauchst nur dorthin zu fahren oder dahin zu gehen. Man kann sich alles holen und nehmen, was wir wollen. Dieses Vorrecht unter Anführungszeichen haben wir. Und weil wir in so einer Zeit leben, wo wir eigentlich alles haben und sogar im Überfluss haben, kennen wir das Gefühl von Durst und Appetit eigentlich gar nicht so richtig. Oder nur die wenigsten vielleicht von uns. Wir sind auch im Geistlichen, würde ich behaupten, so überflutet mit lauter guten Programmen. Männerkonferenz, dieser Gottesdienst, da ein guter Vortrag, hier ein gutes Buch, da ein guter Podcast und so weiter und so fort. Wir sind ja überflutet mit lauter guten christlichen Dingen. Und das ist schön, das ist ein Vorrecht. Und wenn du den Eindruck hast, jetzt brauchst du wieder mal ein bisschen so einen Push und jetzt musst du wieder mal irgendwas anhören, dann fährst du auf die Lahrhöhe zur Männertagung oder hörst da irgendwo eine Predigt an und dann geht es wieder weiter. Das können wir ja zu jeder Zeit machen. Und ich würde behaupten, das ist zwar auf einer Seite ein großer Segen, aber es kann auf der anderen Seite auch fast ein Fluch sein, weil uns dieser Appetit und dieser Durst nach Jesus abhanden gekommen ist. Weil wir manchmal aus dieser Überflut von Dingen gar nicht mehr wissen, was es heißt, wirklich durstig zu sein nach Jesus. Wo sind die christlichen Gemeinden, die wirklich wachsen? Sind nicht in Deutschland, auch nicht in Österreich und schon gar nicht in Amerika, sondern in die Ländern, wo das Christsein nicht so einfach ist, wo du dich nicht einfach versammeln kannst und die Bibel lesen kannst, sondern wo es um dein Leben geht, wenn du öffentlich bekennst, dass du gläubig bist an Jesus Christus. Das sind die Orte und Regionen, wo die christlichen Gemeinden wachsen. Warum wachsen sie? Weil sie durstig sind nach dem lebendigen Wort. Weil sie Hunger haben nach Gott. Und ich bin mehr denn jeder Meinung, wir sollen vielleicht weniger dafür beten, dass Gott unsere Sehnsüchte stillt. Vielleicht sollten wir wieder mehr dafür beten, dass Gott wieder einen neuen Hunger in uns entfacht. Vielleicht sollten wir anfangen, dass Gott wieder mehr eine Sehnsucht in uns Christen und unseren Menschen entfacht, dass uns wieder näher zu Jesus hinbringt. Und uns wieder dazu bringt, uns auf das Wesentliche zu besinnen. Denn wir sind so oft beschäftigt mit vielen guten Dingen, aber haben verlernt, das Gute vom Wesentlichen zu unterscheiden. Und manchmal ist es gut, dass wir vielleicht uns wieder mehr auf das Wesentliche besinnen. Wie gelangen wir nun zu einer tieferen Sehnsucht zu Jesus? Natürlich wollen wir nicht Dinge abschaffen, nur dass es uns schlechter geht. Natürlich wollen wir keine Christen verfolgen. Natürlich wollen wir nicht das Internet abschaffen oder die ganzen Raststationen abschaffen, nur damit, dass man 6 Stunden lang nichts zu trinken bekommt. Das ist schon ganz klar. Wir sind dankbar für all den Reichtum und den Wohlstand, den wir haben. Aber ich denke, um eine tiefere Sehnsucht nach Jesus zu bekommen, ist es notwendig, so wie Maria auch in der Geschichte mit Jesus und ihrer Schwester Martha, sich Zeit zu nehmen, um einfach die Gemeinschaft mit Jesus zu genießen und, wie gesagt, sich mit dem Wesentlichen zu beschäftigen. Es braucht diese Stille, es braucht diese Zeit, sich wieder mehr auf das zu besinnen, was wirklich im Leben zählt. Und das ist die Beziehung zu Jesus Christus. Wir müssen lernen, zwischen wichtig und wesentlich wieder zu unterscheiden. Und das Wesentliche ist, meiner Meinung nach, Qualitätszeit zu haben mit Jesus. Wir verbringen viel Zeit mit vielen Dingen. Wir verbringen vielleicht auch viel Zeit mit Jesus, aber nicht jede Zeit mit Jesus ist auch Qualitätszeit. Ich verbringe viel Zeit in der Bibellese zum Beispiel oder am Studieren oder im Vorbereiten von Predigten oder im Gespräch mit Menschen redet man über Jesus. Aber das ist selten eine Qualitätszeit, die ich habe mit meinem Herrn. Es braucht mal diese Ruhe, wo ich rausgehe am Berg oder sonst wo unterwegs bin, nur ich und Gott, nur ich und Jesus, stundenlang und nichts anderes habe als die Gemeinschaft mit Gott. Und ich brauche diese Zeit, weil ich merke gerade in dem Dienst, und das hast du, Andreas, vorher schon angesprochen, das ist genau das, was wir manchmal, oder Kurt hat es vielleicht erwähnt, wenn wir in so einem christlichen Werk beschäftigt sind, dann kann es oftmals sogar noch viel schwerer sein, sich wirklich diese Qualitätszeit mit Jesus zu nehmen. Weil man ja eh ständig beschäftigt ist mit dem Thema Glauben. Das ist aber nicht dasselbe. Und ich vergleiche das eben gerne auch wieder mit meiner Frau, mit der Marion, mit der ich jetzt eben, wie gesagt, schon viele Jahre verheiratet bin, 29 Jahre werden es, wo wir im selben Haushalt leben, all diese Jahre schon. Und das Haus, wir haben uns im Jahr 2000 ein Haus gebaut, kommen übrigens auch von einer Landwirtschaft, von einer kleinen, und da hatten wir etwas Grund, wo wir unser Haus bauen konnten, neben meinen Eltern und meinem Bruder. Ich habe 4 ältere Geschwister und da hatten wir das Vorrecht, dort Haus zu bauen. Und das Haus ist relativ offen innen, da ist die Küche und das Wohnzimmer und eine Treppe hoch in den oberen Geschoss, sodass man sich hört und manchmal auch sieht, wenn einer oben ist und einer unten. Und das ist irgendwie auch nett, weil man nimmt sich immer so wahr, wenn einer von uns oben ist und der andere unten ist. Man hört den einen immer, man kann sogar kommunizieren. Ich sage, hallo Mausel, ja, meine Marion ist meine Mausel. Wie geht's dir, alles okay und so weiter? Oder umgekehrt und sie fragt mich was. Das ist ganz interessant, das ist schön, man kann Tag für Tag im selben Haus unterwegs sein, man kann sich sogar wahrnehmen, man kann sogar miteinander kommunizieren. Aber ich kann euch sagen, würde unsere Ehe nur auf diese Art von Beziehung gründen, wäre das eine katastrophale Beziehung. Wenn wir trotz dieser Möglichkeit, uns immer irgendwie zu unterhalten, nicht auch Zeit nehmen, mal hinzusetzen, und mal nichts zu tun, außer einander anzuschauen, zuzuhören, wahrzunehmen, zu berühren, zu riechen. Wenn das nicht die Zeit ist, die Qualitätszeit, die wir uns regelmäßig nehmen, dann wäre unsere Beziehung nicht das, was sie ist. Wir brauchen diese Zeit, diese Qualitätszeit. Und diese Zeit brauchen wir auch mit Jesus, wo wir einfach nur da sitzen, bei den Füßen Jesus und einfach mal zuhören, einfach mal still werden und einfach mal hören lernen. Und die Beziehung mit Gott um der Beziehung willen suchen. Nicht unbedingt deshalb, weil ich möchte, dass Gott meine Lebensumstände verbessert. Ich wünsche uns diese Sehnsucht nach dieser Qualitätszeit. Und ich wünsche uns, dass wir uns diese Zeit nehmen, bete auch dafür, dass wir lernen, wieder mehr still zu werden in der Gegenwart Gottes. Denn Stillsein liegt nicht in den Umständen, nicht in dieser Welt. Jesus sagt, ich gebe euch einen Frieden, den diese Welt nicht geben kann. Stillsein liegt nur in der Gegenwart Gottes. Aber die müssen wir suchen. Und da ist es gut, wenn wir auch wieder mehr für diese Sehnsucht beten. Diese Sehnsucht, einfach Gemeinschaft, Zweisamkeit, Qualitätszeit zu haben mit Jesus Christus. Ich möchte euch zum Schluss etwas vorlesen, das mir vor einigen Jahren zugefallen ist. Die Überschrift lautet: Zurück zu Jesus allein. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du bei den Füßen Jesus sitzt oder in einer Weise wandeln sollst, die seiner Berufung Ehre macht, den Kampf kämpfen oder den Lauf mit Fleiß laufen sollst, dann ist es Zeit für Jesus allein. Wenn du dich nicht mehr an die 22 guten Eigenschaften eines guten Ehemannes, an die 7 Schritte, wie man bei Vorgesetzten Anklang findet, oder an die 8 Dinge, die man tun soll, wenn man besorgt ist, oder an die 9 Arten der Liebe erinnern kannst, dann ist es Zeit für Jesus allein. Wenn sich der Beweis von Autorität beschränkt auf Sie sagen und Sie sagen, glaube einfach und vertrau und lass los und lass Gott, und Sie sagen, liebe andere und freu dich und erhalte Frieden und bete, und du nicht einmal weißt, wer Sie sind, dann ist es Zeit für Jesus allein. Wenn dein Pastor sagt, höre das Wort, lies das Wort, unterstreiche das Wort, studiere das Wort, meditiere über das Wort, und du hast dich inmitten von Levitikus oder der Offenbarung verirrt und Jeremia ist dir einfach viel zu lang, dann ist es Zeit für Jesus allein. Wenn du von anderen Zeugnissen hörst, wie sie Tote auferwecken, die ganze Nacht beten, 40 Tage lang fasten, Tausende zum Herrn führen und die ganze Bibel auswendig lernen und du hörst es von jemandem, der selbst nichts von all dem getan hat, aber es von dir erwartet, dann ist es Zeit für Jesus allein. Wenn du hörst, hab Vertrauen, arbeite hart, tu Buße, überwinde, gib, leide, opfere, evangelisiere, mache zu Jüngern, warte auf ihn, wandle in ihm, nimm dein Kreuz auf dich, halte fest, bete und du fühlst dich in 10 verschiedenen Richtungen völlig hin und her gerissen, dann ist es Zeit für Jesus allein. Wenn du gerade nicht weißt, ob du Geschirr spülen, Wäsche waschen, stille Zeit, Windeln wechseln, den Rasen mähen oder ein Buch lesen sollst, dann ist es Zeit für Jesus allein. Wenn du dein Auto vom Fußball zum Handball, vom Handball zum Softball, vom Softball zum Volleyball fährst und du kennst, die Straße ist plötzlich dein Zuhause, dann ist es Zeit für Jesus allein. Und wenn du Übergewicht hast und Freunde dir empfehlen zu joggen, Rad zu fahren, schwimmen, Gewicht heben, Trampolin springen, Marathon, Triathlon, Biathlon und du allein beim Gedanken daran schon keine Luft bekommst, dann ist es Zeit für Jesus allein. Es ist Zeit, seinen Auftrag von unseren Ansprüchen zu trennen. Es ist Zeit, auf sein Wort zu hören. Es ist Zeit, zu vereinfachen. Es ist Zeit für einen Schritt nach dem anderen. Es ist Zeit, über Lilien und Vögel zu staunen. Es ist Zeit für einen stillen Platz mit Jesus allein. Amen.
Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Gedenke an ihn in allen deinen Wegen und er wird dich recht führen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Seid gesegnet in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.